Ja, freut mich sehr, dass heute Abend doch einige hierher gefunden haben. Und es ist immer was Schönes an der Uni, wo ich ja in Stuttgart auch lange Zeit war, die Gelegenheit zu haben, mal über ein Thema zu reden, was uns Menschen betrifft. Jetzt nicht nur Technik und Mathematik, sondern mal was wirklich direkt mit uns Menschen und mit Gott zu tun hat. Und diese essentielle Frage, ist nach dem Tod alles vorbei? Die habe ich schon öfters auch an der Uni von Kommilitonen oder anderen Studenten gestellt bekommen, wenn wir manchmal eine Diskussion hatten. Und heute Abend geht es darum zu sehen, was sagt denn die Bibel zu dieser Frage, mit der sich ja viele Menschen beschäftigen. Aber was die Bibel genau sagt, nicht nur was man meint, was die Bibel sagt, das ist heute Abend der Inhalt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man es mal klar hört und dann kann jeder selber sehen, wie er dazu steht. Also die Einleitung einfach mal, das ist eine wichtige Frage, ist nach dem Tod alles vorbei? Warum ist das so wichtig? Ich bringe mal ein Zitat von der Bibel. Das sind die Psalmen, die kennen wahrscheinlich viele hier, zumindest vom Namen. Und da heißt es in einem Psalm, das heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also das Nachdenken oder der Gedanke, dass was kommt nach dem Tod, je nachdem, was wir für eine Antwort darauf haben, werden wir natürlich entsprechend leben. Wenn nach dem Tod nichts kommt, dann können wir machen, wie wir denken. Wenn aber nach dem Tod es weitergeht und das, was die Bibel sagt, was wir heute Abend noch besprechen werden, die Wahrheit ist, dann ist es sehr wichtig, wie wir heute leben, was wir jetzt machen mit unserer Zeit, mit unserem Leben. Und ich glaube, wie der Franz schon gesagt hat, normalerweise an der Uni, das sind alle in der Blüte des Lebens, ja. Man hat die Kraft, man hat die Zeit, man hat die Freiheit. Man macht sich nicht Gedanken so viel darüber, was kommt nach dem Tod vielleicht. Zumindest bestimmt nicht jeden Tag. Aber wenn zum Beispiel mal jemand krank wird, ich meine jetzt nicht ein Schnupfen, sondern ich meine wirklich ernsthaft, oder ein Unfall passiert, wo man merkt, da war das Leben schon also fast vorbei. Oder sogar stirbt jemand in der eigenen Umgebung. Dann, denke ich, fängt jeder an, sich zu fragen, okay, was lohnt sich wirklich? Ja, ich habe es mal so formuliert, man fragt sich, was hat eigentlich Wert? Also das Studium ist zwar wichtig, aber wenn man in solche Situationen kommt, dass man ernsthaft krank wird, dann verliert auch so ein Studium auf einmal an Bedeutung. Ich habe vor kurzem Studenten kennengelernt, der war 6 Monate im Krankenhaus, weil er einen Abszess hatte. Und das hat ihn wirklich erschüttert in seinem ganzen Leben. Und dann fing er an, nach dem zu fragen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich gestorben wäre? Wo ist denn Gott? Und deshalb mache ich hier die Anmerkung, ja, man sollte nicht warten bis zum Schluss und dann überlegen, okay, wie geht's denn weiter jetzt? Sondern jetzt geht's darum zu fragen, was kommt nach dem Tod? Und dann entsprechend auch zu handeln und sein Leben danach auszurichten. Und ein paar Hinweise, dass es nach dem Tod wirklich weitergeht, die nicht von der Bibel sind, die sind diese Nahtoderfahrungen, die von denen sehr viele Menschen reden. Ich denke, das ist ein Thema, da kann man wirklich also viel drüber sagen. Menschen sind klinisch tot, ja, hatten irgendwas. Und die Ärzte haben quasi schon aufgegeben, die Leute kommen aber wieder zurück zum Leben und fangen an zu erzählen, was denn alles jetzt gerade die Ärzte gemacht haben. Es gibt wirklich solche Dinge, dass die Menschen sich dann von außen gesehen haben und erzählen konnten, was im OP-Saal ablief, obwohl sie eigentlich ja tot waren. Aber was für ein Tod war denn das? Und was kommt danach? Diese Fragen, die beschäftigen uns dann, wenn wir mal über sowas nachdenkt. Und das ist, würde ich sagen, wirklich ein gewisser Beweis, dass es mit dem klinischen, physischen Tod des Menschen nicht vorbei ist mit uns. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man in die Situation? Ich habe jetzt zum Beispiel mal zwei berühmte Leute mit erwähnt, also Heinrich der Achte. Ich weiß nicht, wer Geschichte studiert, kennt ihn bestimmt. Wer nicht, der kennt ihn vielleicht. Das war König von England im 16. Jahrhundert und er war Gründer der anglikanischen Kirche. Das sagt wahrscheinlich jedem was hier. Und sein großer Verdienst war, die Staatsform Englands zu stabilisieren über seine Lebzeit lange hinaus. Und der hat in seinem letzten Moment diesen Satz gesagt und er sagte dann auf dem Sterbebett, so nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Warum erwähne ich so einen Mann hier? Also ich würde sagen, menschlich gesehen hat Heinrich der Achte viel erreicht, extrem viel. Man schreibt heute noch Biografien über ihn, aber sein letzter Satz, jetzt ist alles dahin, da würde ich sagen, das ist ziemlich ernüchternd. Da kommt es einem so vor, wie alles, was er in seinem Leben erreicht hat, scheint er jetzt zu merken, das hält gar nicht. Das war eigentlich umsonst. Ja? Und das sollte nicht so sein mit uns. Deshalb erwähne ich das, damit es ein bisschen einen aufweckt. Und den nächsten, über den ich was kurz sagen will, ist Jean-Paul Sartre. Der Mann ist ja erst vor etwas als über 30 Jahren gestorben. Und in der Zeit stand, ein Tag nach seinem Todestag, also ein Tag nach seinem Tod, stand seine letzten Worte. Jean-Paul Sartre nur ganz kurz, das ist ein Franzose, Philosoph, Hauptgründer der Philosophie des Existenzialismus. Das heißt, er sagt, der Mensch kam durch Zufall in die Welt, er muss sich seinen Sinn selber geben. Mal ganz einfach gesagt. Und der hat in seinem letzten Moment gesagt, ich bin gescheitert. Das war sein letzter Satz, bevor er gestorben ist. Und warum bringe ich das? Ja, wenn es nach dem Tod weitergeht und dann ist das der letzte Satz von einem Menschen, ich bin gescheitert, dann heißt es, dass selbst so ein erfolgreicher Mann wie Sartre eigentlich seine Lebenszeit, ich würde mal sagen, verschwendet hat. Sich selber eingestehen muss, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Wenn ich nochmal eine Chance hätte, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Das steckt so drin, finde ich, in dem Satz. Und jetzt ist die Frage, was gibt's noch für Menschen? Zum Beispiel Paulus, einer aus der Bibel. Und dieser Mann hat zwar nicht als sein letztes Wort, aber einer seiner Worte war, als er im Gefängnis war und kurz vor Märtyrertod, da hat er gesagt, zu sterben ist Gewinn. Also, das ist schon ein krasser Gegensatz zwischen diesen zwei Menschen. Paulus ist später natürlich auch gestorben, aber für ihn war damit keine Hoffnungslosigkeit, keine Reue verbunden. Er musste nicht nochmal sein Leben von vorne anfangen, weil er es falsch ausgerichtet hat, sondern er sagt, tja, wenn ich jetzt sterbe, das ist Gewinn. Wie der dazu kommt, das werden wir, ich hoffe, mit Laufe des Vortrags besser verstehen können. Und jetzt die Frage einfach, bist du vorbereitet? Was wäre mit uns? Was wäre mit dir, wenn du vielleicht morgen nicht mehr da bist? Keiner weiß es ja. Wie würden wir unser Leben dann sehen? Würden wir es bereuen? Würden wir sagen, ah, ich hätte doch gern die letzten 10 Jahre anders gelebt? Oder gibt es so eine Zuversicht in uns, wie Paulus zu sagen, also, selbst wenn ich sterben muss, das ist Gewinn. Das ist die Frage, die sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt durch die Bibel durchgehen und mal sehen, was sagt Gottes Wort. Das ist der erste Teil. Die Antwort der Bibel auf die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Da gibt es einen wichtigen Satz dazu, den finden wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Und dort heißt es, wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, der Mensch muss sterben. Er kommt nicht um den Tod rum. Und danach ist es nicht vorbei, sondern danach kommt das Gericht für jeden Mensch. Das heißt, so sicher wie der Tod, es ist der Tod gesetzt, das wird niemand bestreiten. Aber dieser Vers sagt auch, das Gericht ist genauso gesetzt. Darüber wollen viele streiten, aber das sage ich, ja, wenn der Tod gesetzt ist, warum soll dann der zweite Teil nicht auch gesetzt sein? Und woher kommt das? Dass die Bibel dem Menschen sagt, okay, das kommt nach dem Tod auf dich zu. Warum genau bei uns Menschen? Der Grund liegt vor allem darin, dass Gott den Menschen geschaffen hat in dieser Weise. Ich habe da mal eine kleine Skizze, das ist ein Mensch nur als Prinzipskizze vereinfacht, um einen Punkt klar zu machen. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen mit einem Leib, dem sichtbaren Teil von uns, einer Seele. Die kann man nicht sehen, aber die ist in uns drin. Und dann noch einem Geist. Das ist ein noch anderer Teil, verborgener Teil uns Menschen. Also wir sind sozusagen wie hier, das ist unsere äußere Hülle. Alle unsere Organe gehören dazu. Aber unsere Persönlichkeit ist etwas, unsere Seele, das kann man nicht sehen. Also selbst wenn man jemand mal sieht, wie groß er ist und so weiter, weiß man noch lange nicht, mit was für Menschen man es zu tun hat. Weil die Seele, die bei uns Menschen ist, was Immaterielles. Die besteht nicht aus Materie. Und weil der Mensch so geschaffen wurde, gibt es auch unterschiedliche Arten von Tod, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist, ganz klar, der Körper, der Leib, sagt die Bibel, der wird zu Staub. Also wird wieder zur Erde. Das steht ganz am Anfang schon beim Adam, 1. Mose 3. Da heißt es, du, bis du zurückkehrst zur Erde, also bis dein Leben vorbei ist, wirst du arbeiten müssen. Das steht in dem Vorsatz. Denn von ihr bist du genommen. Das heißt, Gott, wir Menschen, unser Körper besteht wirklich aus den Materialien der Erde. Aber dann sagt er, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also für den Körper bleibt am Ende wirklich nichts mehr übrig. Der Körper löst sich einfach wieder auf und geht wieder über in dieselbe Substanz wie die Erde. Aber die Seele von uns Menschen, das sagt die Bibel sehr deutlich, die vergeht nicht. Also dieser Bereich, und das ist der wichtigste Bereich von uns, der Bereich der Seele, der wird bleiben. Und deshalb hat Jesus gesagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er sozusagen alles erreicht, was er sich so wünscht, aber sein Seelenleben einbüßt, also am Ende seine Seele verloren geht. Was wird ein Mensch als Lösegeld für sein Seelenleben geben? So ein Satz zeigt uns ja, es gibt da ein Gericht und man hat wohl irgendwie Schuld und man müsste ein Lösegeld bezahlen, aber kann es nicht. Aber der Punkt ist einfach hier, was geschieht denn mit deiner Seele nach dem Tod? Wenn die Studenten manchmal in Diskussionen sagen, ja, mein ganzer Leib, der wird dann von Würmern gefressen und dann ist vorbei. Das stimmt, dein Leib, der wird einfach verwesen. Aber deine Seele nicht. So, was geschieht mit deiner Seele nach dem Tod? Und wie vorhin gesagt wurde, Gott wird den Menschen richten. Das heißt, Gott ist auch der Richter. Das ist was, das hört man nicht so oft. Die meisten hören, Gott ist Liebe. Und das stimmt auch. Aber Gott ist auch der Richter. Weil sonst, was macht der Satz für einen Sinn? Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wer richtet? Es ist Gott, der uns Menschen alle richten wird und er ist der gerechte Richter. Das ist ein Zitat vom ersten Buch Mose, da hat Abraham gesagt, sollte denn der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Das war eine Unterhaltung zwischen Gott und Abraham. Das heißt, Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, wie er manchmal dargestellt wird. Er wird alles tolerieren, er wird über alles gnädig sein, er wird jedes Verbrechen, jede Ungerechtigkeit einfach so hinnehmen. Das stimmt nicht. Gott ist nicht so einseitig. Gott ist auch der Richter von der ganzen Erde. Und noch dazu sagt uns die Bibel, dass Gott selbst sitzt auf dem höchsten Thron, den es gibt in diesem Universum. Das hört sich vielleicht für viele ungewohnt an. Es ist so. Es gibt allerlei Könige und Gerichte unter den Menschen. Aber es gibt einen Thron im Himmel und das ist der höchste Thron. Und diesem höchsten Thron des Universums sitzt Gott. Und jeder Thron braucht Gerechtigkeit. Und wenn es Gerechtigkeit gibt, dann gibt es auch ein Gericht. Das ist normal. Wenn es gerecht zugehen soll in Deutschland, sage ich mal, und es gibt kein Gericht, wird sich niemand drum kümmern. Dann fährt jeder, wie er will, auf der Autobahn. Aber zum Glück gibt es ein Gericht. Aber hier geht es um das Gericht Gottes. Und es ist wirklich so, wie die Bibel sagt, dein Thron, oh Gott, bleibt immer und ewig. Das heißt, das wird nie aufhören. Gott saß schon immer auf dem Thron und wird auch immer auf dem Thron sitzen. Und dieser Thron ist ein besonderer Thron. Er ist nicht korrupt wie bei den Menschen, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste deines Thrones, sagen die Psalmen. Das heißt, dort gibt es auch eine gewisse Furcht Gottes, würde ich sagen. Und wenn Gott der Richter ist, wie kommt es dazu, dass jetzt wir Menschen gerichtet werden? Gibt es dafür einen Grund oder ist es ungerechtfertigt? Und den Punkt, den ich erwähnen will, warum werden wir Menschen genau gerichtet? Es liegt daran, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Also das ist ein Zitat von der Bibel. Da heißt es, das sagt Gott zu seinem Volk, Leben und Tod habe ich dir vorgelegt, Segen und Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst. Also jeder von uns, sagt die Bibel sehr klar, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, hat einen freien Willen. Heute Abend hierher zu kommen, war eine freiwillige Entscheidung. Niemand ist wie ein Roboter hierher gekommen und hat es nicht gewollt. Jeder entscheidet sich jeden Tag für das, was er tut. Und mit dem freien Willen, und darüber haben wir wahrscheinlich noch nicht so viel nachgedacht, kommt die Verantwortung. Wenn Gott uns einen freien Willen gibt, uns Menschen, dann tragen wir für alles, was wir tun, auch die Verantwortung. Wir können nicht die Schuld auf jemand anders schieben für das, was wir machen, sondern es ist so, wie hier in einem Vers aus dem Neuen Testament steht, vor Gott ist kein Geschöpf verborgen, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor seinen Augen, indem wir Rechenschaft geben müssen. Das heißt, vor dem wir Verantwortung tragen für unser Handeln. Und das ist der Grund, warum wir Menschen nach dem Tod nicht einfach ins Nichts gehen oder aufhören zu existieren, sondern wo wir dann vor Gott stehen müssen und für unser ganzes Leben, für all unsere Entscheidungen auch vor Gott Rechenschaft geben. Das ist, was die Bibel uns sagt. Wenn man das vor Augen hat, dann ist die Frage, wie wird Gott denn überhaupt seinen Standard anlegen, wenn er mit uns Menschen zu tun hat? Gibt es einen Standard, den wir kennen können, von dem wir wissen, okay, das ist die Forderung Gottes. Das ist sein Standard, sein Gesetz. Ja, das gibt's. Wir haben die Bibel. Die Bibel ist nicht nur ein dickes Buch. Die Bibel sagt uns sehr viel, hauptsächlich auch viel darüber, was Gott von uns Menschen fordert. In der Bibel steht nicht nur schöne Dinge drin, sondern es steht auch drin, was Gott von uns Menschen fordert. Und ich habe mal drei Beispiele nur mitgebracht, weil die Bibel ist sehr umfangreich. Die 10 Gebote kennt natürlich auch jeder, aber jetzt habe ich mal welche aus dem Neuen Testament. Zum Beispiel, was Gott fordert oder was Gott sagt ist, wer mit seinem Bruder zürnt, der soll dem Gericht verfallen sein. Das ist ein starker Satz, den finden wir so bestimmt in keinem Gesetz von irgendeiner Nation wieder. Weil sonst wären die Gefängnisse wirklich voll. Also ich glaube, wenn man mal sich selber fragt, war ich jemals in meinem Leben schon mal zornig über irgendjemand anders? Also wer es noch nie war, der kann zumindest mal an dem Punkt bestehen. Aber wir haben noch andere. Aber jeder kann sich fragen, gibt es überhaupt einen Menschen, der das erfüllen kann? Der noch nie mit seinem Bruder, mit irgendeinem Mitmenschen zornig war. Da sagt Jesus, der soll dem Gericht verfallen sein. Das kann nur das göttliche Gericht sein. Weil kein menschliches Gericht kann das beurteilen. Dann sagt Jesus, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, also wenn die Begierde da ist, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das ist ein starker Satz. Also wer einmal mit dem bloßen Blick die Begierde im Herzen gemerkt hat, der ist schon ein Ehebrecher. Der steht schon im Gericht. Und dann sagt sogar Jesus noch, ich sage euch aber, dass die Menschen über jedes unnütze Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Über jedes unnütze Wort. Das ist ein starker Satz. Das zeigt, was Gott von dem Menschen fordert, ist eigentlich, dass der Mensch so sein muss wie er, vollkommen. Das heißt, der Standard in Gottes Gericht bezieht sich nicht nur auf das, was wir tun, sondern es geht sogar um das, was niemand sehen kann, um das Verborgene von uns Menschen, was wir innerlich vielleicht nur denken oder fühlen. Sogar da wird Gott schon richten. Und das tut er ohne Ansehen der Person. Also Gott macht keine Unterschiede. Wir können da keine Ausreden bringen. Da wird jeder für sich selbst stehen. Und was fordert das Gesetz Gottes? Die gerechte Forderung von dem Gesetz ist, dass man das ganze Gesetz halten muss. Das Ganze. Also nicht nur ein von den Bibelstellen, die ich vorhin gezeigt habe, sondern alle. Und noch alle, die ich nicht gezeigt habe. Das heißt, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot strauchelt, also es übertritt, der ist an allen Geboten schuldig geworden. Das ist, was Gott verlangt. Damit ein Mensch wirklich vor ihm gerecht ist, muss er alles erfüllen, sein ganzes Leben lang und nicht einmal in einer Sache straucheln. Was passiert, wenn man strauchelt? Oder was heißt es? Das heißt ganz einfach hier, wer Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und Sünde ist Gesetzlosigkeit. Heute wird oft gern diskutiert, ja, was ist eine Sünde? Altes Wort, verstehe ich nicht. Sünde ist einfach Gesetzlosigkeit. Eine Übertretung dessen, was Gott von uns Menschen fordert, das ist Sünde. Das meint die Bibel mit Sünde. So, wenn irgendjemand von uns hier und auch da draußen einmal in seinem Leben das Gesetz Gottes verletzt hat, dann ist er ein Sünder. Das ist ein Beweis dafür, dass ein Mensch ein Sünder ist. Und was ist das Ergebnis der Sünde? Der Sünde sollt, also der Lohn der Sünde, das ist der Tod. Daher kommt der Tod. Und zwar nicht nur der physische, sondern es gibt noch einen anderen Tod. Und das ist, was in diesem Gericht ist. Es gibt eine Strafe. So wie es in jedem Gerichtssaal auf der Erde zugeht, wenn jemand das Gesetz übertritt, dann gibt es auch ein Strafmaß. Und was ist jetzt bei Gott die Strafe, die es dort gibt? Und das ist zu einmal nach dem Tod gibt es ein Feuer. Ich habe jetzt hier Feuer einfach genannt, nicht Hölle. Ist auch kein Fegefeuer, es ist einfach das Feuer. Aber wir haben eine Geschichte in der Bibel, die uns erzählt, wie das ist. Die ganze Geschichte lese ich jetzt nicht vor, aber wer es nachlesen will, in Lukas 16. Gibt es einen reichen Mann, der lebte sein ganzes Leben glanzvoll und fröhlich, und dann gibt es einen Armen, der heißt Lazarus. Vielleicht kennen auch einige die Geschichte. Und dann kommt es dazu, dass beide sterben. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und dann kommt der Unterschied. Dann heißt es, als der Reiche, das ist dieser Er, als er im Hades, und Hades ist einfach das biblische Wort für Totenreich. Also, das heißt für uns Totenreich. Da hob er seine Augen auf, also die Persönlichkeit des Menschen ist da, die Seele bleibt da. Und er war in Qualen. Dann sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß, das war der andere. Und er rief und sagte, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also es gibt hier ein Feuer, das der Mensch sehr wohl merkt. Das ist nichts Unbewusstes. Und das kommt direkt nach dem Tod. Das ist die Konsequenz dessen, wenn wir Menschen das Gesetz Gottes übertreten und nicht erfüllen, dann kommt nach dem Tod diese Flamme. Aber das ist noch relativ kurz. Dann gibt es das ewige Gericht. Und in Ewigkeit, am Ende der Bibel wird vom ewigen Gericht geredet, das sehen wir nachher noch mehr in Offenbarung 20. Da heißt es dann, wenn jemand nicht verzeichnet gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also das ist dann ewig. Das ist nicht nur ein paar tausend Jahre oder wie manche meinen, vielleicht 50.000 Jahre. Das ist die Ewigkeit im Feuersee. Also ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Was sagt die Bibel? Was geschieht nach dem Tod? Also wir Menschen, als sündige Menschen, die wir Gottes Gebot und Forderung übertreten, wenn wir sterben, dann gibt es ein Totenreich. Das ist unter der Erde, irgendwo. Das kann ich nicht genauer sagen, aber es ist unter der Erde. Weil Jesus hat gesagt nach seinem Tod, er wird im Herzen der Erde sein. Das ist nicht im Himmel. Und dorthin kommt jeder Mensch, der ein Sünder ist, in Gottes Augen, der Gottes Gebot übertreten hat, und zwar in diesem Fall in das Feuer. Aber das hier ist nur wie so ein Warteraum. Und dann kommt die Zeit, von der Offenbarung 20 geredet hat, da werden alle Toten auferstehen zum ewigen Gericht. Das heißt, dieser ganze Bereich des Totenreichs wird entleert und alle Toten werden auferstehen, werden lebendig gemacht und kommen zum ewigen Gericht. Und dort, wer nicht im Buch des Lebens steht, und hier steht die Ewigkeit, der wird in den Feuersee geworfen. Das ist die ewige Verdammnis. Das ist die Konsequenz dessen, dass wir Menschen das Gesetz Gottes nicht halten können. Das ist die ewige Verdammnis. Wenn jetzt der Vortrag hier zu Ende wäre, das wäre nicht gut. Deshalb gibt es einen zweiten Teil. Und jetzt geht es darum, warum ist kein Mensch gerecht? Warum stellt Gott in der Bibel Anforderungen, die offensichtlich keiner von uns wahrscheinlich nicht mal einen Tag lang in seinem Leben erfüllen kann? Und wenn wir in diesem Zustand leben, was soll die Lösung sein, damit dieses Gericht nicht uns trifft? Der Grund, dass niemand heute von uns Menschen diese Forderung Gottes erfüllen kann, das ist Satan. Satan heißt Widersacher. Satan ist der Feind Gottes, der Widersacher Gottes. Er war sein gefallener Engel. Satan war ein Engel und er rebellierte gegen Gott. Daher kommt er und die Bibel nennt ihn die alte Schlange. Da habe ich ein Zitat von Offenbarung. Satan ist der große Drache. Die alte Schlange, die Teufel heißt, Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, der wurde hinausgeworfen dort im Buch Offenbarung. Das heißt, der Grund dafür, dass auf dieser Erde kein Mensch gerecht ist, der Anfang davon, von aller Ungerechtigkeit, steckt in dieser Person von Satan, in dem Feind Gottes. Weil diese alte Schlange Folgendes gemacht, gleich am Anfang, sein Gift in uns Menschen hineingebracht. Nachdem Gott den Menschen schuf, war der Mensch ohne Sünde. Viele fragen, ja, wieso hat denn Gott den Menschen so gemacht? Gott hat uns Menschen nicht so gemacht, wie wir heute sind. Sondern wir sind erst so geworden, wie wir heute sind, dadurch, dass diese Schlange, Satan, uns Menschen sozusagen gebissen hat. Ich würde mal sagen, die Sünde in den Menschen hineingebracht hat. Das lesen wir gleich am Anfang in der Bibel. Und nachdem Satan den Menschen die Sünde gebracht hat, dann heißt es, wie in Römer 5, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also diese Natur, dieses Gift, diese Kraft, diese Sünde steckt heute sozusagen in jedem von uns drin, in unserem Fleisch, und zwar von Geburt an. Schon die Kinder lügen, ohne dass man es ihnen beibringt, weil die Sünde steckt in unserem Menschen drin. Die wohnt in unserem Fleisch. Und noch drastischer hat es Jesus selber gesagt. Jesus hat gesagt, wir Menschen sind, Gott sagt, Kinder des Teufels geworden. Ich sage das nicht gern, aber das ist, was die Bibel sagt. Jesus hat zu den Pharisäern damals gesagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und wollt die Gelüste eures Vaters tun. Der war ein Mörder von Anfang an, steht nicht der Wahrheit, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also wenn man sich fragt, woher kommt der ganze Totschlag heute? Woher kamen die Weltkriege? Woher kam diese grenzenlose Gewalt? Diese ganzen Erfindungen, die Menschen tun, um sich eigentlich selber zu vernichten. Das alles kommt letztendlich davon, dass der Mensch mit Satan gefallen ist. Und das ist der Grund, warum es heute so viel Mord und Totschlag gibt, so viel Lüge. Der Grund ist dieser Teufel, dessen Sünde in uns Menschen lebt. Und diesen Zustand, diesen ganzen Zustand, wenn man den sieht, dann ist es umso erstaunlicher, was die Bibel sagt, dass Gott uns Menschen dennoch liebt. Das ist wirklich nicht zu begreifen. Gott hat am Menschen, am Anfang uns Menschen die Wahl gegeben zwischen Leben und Tod. Und der erste Mensch hat den Tod gewählt. Und Gott hätte allen Grund gehabt, schon damals den Menschen, der sich ja gegen ihn entschieden hat, eigentlich auch zu richten oder vielleicht sogar abzuschaffen. Aber eines ist ganz klar in der Bibel. Gottes Liebe, die gilt wirklich dem Menschen. Sie konzentriert sich auf den Menschen, auf uns alle. Selbst wenn wir kein Interesse an Gott haben, hat Gott ein enormes Interesse an uns. Deshalb sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt. In dem ganzen Zustand, in dem die Welt heute steckt, ist es dennoch so, dass Gottes Liebe für uns Menschen deshalb nicht aufgehört hat. Oder an einer anderen Stelle heißt es, Gott ist reich an Barmherzigkeit und um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Das heißt also, unabhängig von dem Zustand, in dem jeder steht, ob er einer ist, der an Gott glaubt, ob einer ist, der Gott verleugnet, ob einer ist, der sich überhaupt nicht drum kümmert, wie auch immer, es ist so, dass Gott eine große Liebe für uns hat. Und diese Liebe ist letztendlich der Ursprung der Errettung. Das ist der Grund, warum es noch einen anderen Weg gibt für uns Menschen nach dem Tod, als was ich bisher gezeigt habe. Und diese Liebe hat Gott letztendlich dazu gebracht, etwas zu tun für uns. Und das nennt die Bibel die Erlösung. Und die Erlösung ist keine Kleinigkeit. Weil die Erlösung kommt daher, damit Gott uns Menschen alle Schuld vergeben kann, die wir ihm gegenüber haben, die wir anderen Menschen gegenüber haben, braucht Gott ein Opfer für die Sünde. Das heißt, Gott kann nicht vergeben, ohne dass dafür ein Opfer gebracht wurde. Das kann man, ich denke, auch gut verstehen, wenn jemand eine Schuld hat und die Schuld wird ihm vergeben, ohne dass irgendwie jemand anders dafür bezahlt hat, dann geht das nicht mit Gerechtigkeit zu. Und bei Gott erst recht, bei Gott, er braucht ein Opfer, um uns allen Menschen zu vergeben. Was für ein Opfer braucht Gott? Da reichen keine Euros. Gott braucht einen Menschen, der ohne Sünde ist, der für alle Sünder sein Leben gibt. Also, ich weiß von mir, dass ich von dem, was ich vorhin erzählt habe, das nicht erfüllen kann. Aber vielleicht der Franz, weiß es nicht. Auch nicht, okay. Das heißt, wenn wir merken, wir haben ein Problem, nicht nur miteinander, vor Gott, und wir suchen nach jemandem, der dieses Problem lösen kann, dann kann es niemand lösen, der dieselbe Schuld hat. Also als Beispiel, wenn ich bei der Bank 100.000 Euro Schulden habe und ich komme schon zum Gericht und dann möchte der Franz mir helfen, aber er hat leider auch 200.000 Euro Schulden. Dann weiß jeder Mensch, dass es nicht geht. Und deshalb gibt es keinen Menschen, der diese Vergebung vor Gott für uns bereiten kann. Und deshalb die einzige Lösung für Gott, um uns zu vergeben, ein Opfer zu haben, ist, dass Gott selber ein Mensch wurde. Gott selber musste ein Mensch werden. Und das war vor 2000 Jahren. Nämlich als Jesus Christus, bevor er ein Mensch wurde, heißt es in der Bibel, er war in Gottes Gestalt. Er war Gott gleich. Aber er wurde den Menschen gleich. Da überhaupt keiner diese Anforderung erfüllen kann, musste Gott selber von dieser Position, die er hat, sich erniedrigen und ein Mensch werden wie wir. Und nicht nur das, sondern dann sein ganzes Leben ohne Sünde leben. 33,5 Jahre hat Jesus gelebt. Und in seinem ganzen Leben durfte er nicht einmal eines der Gebote Gottes übertreten. Und so heißt es auch in der Bibel, dass Christus, er ist einmal wegen der Sünden gestorben, also wegen unserer Schuld, der Gerechte für die Ungerechten. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der vor Gott völlig gerecht war. Und das ist Jesus Christus. Und nur dieser völlig Gerechte kann auch für alle anderen Menschen ein Opfer werden, damit Gott uns vergeben kann. Und das ist wirklich ein Beweis dessen, wie Gott uns liebt, dass er am Ende sich selbst zum Opfer gemacht hat. Und deshalb heißt es, Gott erweist, er beweist seine Liebe gegen uns alle damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir alle noch Sünder waren. Also in dieser Situation, Gott gibt nicht auf, sondern Gott macht sich selbst zum Opfer für uns alle. Das ist so ein Werk der Erlösung. Das ist die einzige Lösung, die es gibt, dass Gott uns Menschen vergeben kann. Weil Gott liebt, aber Gott muss die Sünde richten. Und deshalb braucht es ein Opfer wirklich für uns alle. Und wenn man jetzt diese Erlösung sieht, was Gott für uns getan hat, dann sagt die Bibel uns, das ist ein Werk, das kann man gar nicht sich erarbeiten. Niemand kann sich seine Erlösung erarbeiten, weil das war zu teuer, dieser Preis, den Jesus Christus für uns Menschen bezahlt hat. Und deshalb sagt uns die Bibel, dass das ist das Geschenk Gottes, das ist die Gnadengabe Gottes, das ist ewiges Leben in Christus Jesus. Also es gibt heute ein Geschenk von Gott für uns alle. Und das ist die Erlösung, das ist Jesus Christus, eine Person, die alles vollbracht hat, was Gott von uns Menschen fordert. Und dieses Geschenk, was Gott für uns vorbereitet hat, das können wir sogar sehr einfach heute annehmen. Die Bibel sagt, man muss nur mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und in seinem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann werden wir Menschen gerettet. Dann werden wir von dem Gericht, von der ganzen Schuld, die wir haben, sei es vor Gott oder vor unseren Mitmenschen, gerettet. Und wenn jemand dieses Geschenk haben will, wer will das nicht haben, dann heißt es ganz einfach, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wer das Geschenk Gottes ablehnt, diese Erlösung, der wird verdammt werden. Dann gibt es keine Lösung mehr. Weil nur Gott konnte eine Lösung vorbereiten. Und heute liegt es an uns, dass wir diese Lösung Gottes einfach annehmen. Als ein Geschenk annehmen. Und wer sich dafür entscheidet, das Geschenk Gottes heute für sich anzunehmen, der wird nicht nur erlöst vom Gericht, sondern noch dazu sagt uns der Johannes, dass er wird sogar ein Kind des lebendigen Gottes. Dann wirklich können wir Menschen die Liebe Gottes heute erfahren. Wir werden Kinder des lebendigen Gottes werden. Von diesem Kindern des Teufels zu den Kindern des lebendigen Gottes. Und dieses Angebot, das, wie ich schon gesagt habe, keiner kann das sich erarbeiten. Keiner kann seinen anderen auslösen oder für Gott irgendwas machen, dass Gott dann sagt, okay, wie du gelebt hast, das kann ich anerkennen. Nein, wie die Bibel sagt, es kostet zu viel. Der Preis ist zu hoch. Niemand kann alles halten, was gefordert ist. Deshalb, man muss davon abstehen, ewiglich selber sich zu erretten, damit man weiterleben könne in die Grube nicht sehe. Sondern heute ist es so einfach geworden, das Geschenk Gottes ist da und wir Menschen müssen nur noch es im Glauben annehmen. Wir müssen nur sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich und dann werden wir gerettet. Und wenn ein Mensch diesen Schritt macht, und das ist sehr eindrücklich, also es gibt ganze Bücher, die sich damit beschäftigen, wie Menschen teilweise gestorben sind. Aber einer, dessen Tod sehr bekannt war, war der erste Märtyrer der Christen. Der heißt Stephanus. Und bei dem kann man sehen, was für ein Unterschied es für einen Menschen macht, wenn Jesus Christus in ihm lebt. Selbst wenn er dann sterben muss, vielleicht sogar so wie Stephanus, der wurde gewaltsam getötet wegen seinem Glauben. Und als er getötet wurde, aufgrund seines Glaubens, da heißt es, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und dann hat er sogar noch gebetet in seiner letzten Sekunde, sage ich mal. Und er hat gebetet, Herr, behalte ihnen, die mich gerade steinigen, die Sünde nicht. Das ist wirklich ein Zeugnis. Was für eine Veränderung in einem Menschen geschieht, wenn er Jesus Christus hat. Und dieser ganze Tod, von dem wir jetzt schon gehört haben, dieses Totenreich und alles das, am Ende der Bibel heißt es, der Tod und der Hades, das ganze Totenreich wird auch in den Feuersee geworfen. Da landet am Ende alles, was nicht mehr zu retten ist. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Da ist sozusagen, Gott räumt wirklich auf. Und deshalb, dann heißt es am Ende, nachdem Gott gerichtet hat, dann können wir wirklich, wie die Bibel sagt, erwarten, ein neuer Himmel, eine neue Erde und in welchen Gerechtigkeit wohnt. Das Gericht Gottes wird letztendlich Gerechtigkeit bringen auf die ganze Erde. Aber noch viel wichtiger ist, was passiert mit dir? Was passiert mit mir bevor die Zeit kommt. Und dazu nochmal ein Zeitstrahl. Also es gibt natürlich unter uns Menschen, sind wir alle Sünder. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir erlöste Menschen durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, keine Religion, kein frommes Gebet, kein Rosenkranz, nichts kann da helfen. Der entscheidende Schritt ist, Jesus Christus anzunehmen. Und wenn dann der Tod kommt, dann, wie man hier sieht, es gibt zwei Bereiche im Totenreich. Die sind deutlich voneinander getrennt. Aber dann, wie wir schon gehört haben, durch die Sünde kommt man in dieses Gericht. Aber durch Jesus kommt man, wenn man heute sterben würde, die Bibel sagt, in das Paradies. Das ist, hat Jesus selber gesagt, als er am Kreuz war, hat er gesagt zu einem, der mitgekreuzigt wurde, der gläubig wurde in dem Moment, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, da in diesem Totenreich, in diesem besseren Teil, in diesem guten Teil. Und dann, wenn wir heute an Jesus Christus glauben, es kommt die Zeit der Auferstehung, dann wird es nicht so sein, dass wir in die ewige Verdammnis gehen, sondern dann wird es so sein, dass wir im neuen Jerusalem sind, neuen Himmel und neue Erde, dass wir überhaupt nicht in Ewigkeit mit diesem Feuer zu tun haben werden. Und das ist wirklich einfach mal kurz zusammengefasst. Was sagt die Bibel, was geschehen wird? Und heute ist wirklich die Zeit, sich selber zu fragen, wo will ich denn sein? Wo will ich in Ewigkeit sein? Will ich in Ewigkeit wirklich hier sein? Im Feuersee? Will ich mich so entscheiden? Oder will ich nicht lieber diese Erlösung, die Liebe Gottes heute annehmen, das ewige Leben und in Ewigkeit mit Sicherheit in Gottes Gegenwart sein? Das ist so ein Unterschied. Und heute ist die Zeit, in der wir uns entscheiden. Jetzt ist die Zeit, wo wir wählen. Denn wenn ein Mensch gestorben ist, da gibt es keine zweite Wahl. Sondern die Wahl, die treffen wir jetzt. Und ich würde mal so sagen, wie am Anfang, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn wir wirklich klug werden, dann fällt die Wahl hier nicht mehr schwer. Und deshalb ganz zum Schluss ein Vers, der nochmal ermutigt, diesen Schritt zu machen, an Jesus Christus zu glauben. So wie es da heißt, wer den Sohn hat, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und heute, Gott hat es uns Menschen sehr einfach gemacht. Egal, wie wir sind, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann haben wir mit Sicherheit das ewige Leben und wir kommen nicht in dieses ewige Gericht. Und dazu möchte ich einfach jeden ermutigen, nicht so viel zu argumentieren und nur zu überlegen und viel aber, sondern sich mal auf Jesus Christus einzulassen. Niemand kann was verlieren, der sich auf Jesus Christus einlässt. Wenn er lebendig ist, wenn er auferstanden ist, was ich selber erlebt und erfahren habe und immer noch tue, dann sagt die Bibel uns, dann haben wir das ewige Leben, dann haben wir alles gewonnen. Aber wenn wir uns nie für Jesus Christus öffnen, dann am Ende, wir werden alles verlieren. Und das ist den Schluss, den ich machen will, um nochmal jeden daran zu ermutigen, drüber nachzudenken, wie stehe ich zu Gott? Habe ich Jesus Christus? Lebt er mir? Habe ich ihn nicht? Wo gehe ich hin? Und zu ermutigen, den Sohn Gottes, Jesus Christus, einfach aufzunehmen und zu erleben, und zwar heute schon. Ja, und damit möchte ich dann mein Vortrag schon beenden. Danke für die Aufmerksamkeit.